herzlich willkommen zur letzten Diskussion hier am Volksstimmefest. Ich freue mich sehr, dass wir den Ulrich Brandt hier haben, Professor für internationale Politik, der sein Buch hier vorstellen wird in der Diskussion. Das Buch trägt den Titel Kapitalismus am Limit, ökoimperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven. Wir haben es hier nicht nur einmal mit, sondern einige Ausgaben mehr, die man dann hinten bei dem Kollegen käuflich erwerben kann für wohlfeile 24 Euro. Und diskutieren wird der Uli mit der Sarah Pansi, Landtagsabgeordnete in Salzburg und Bundessprecherin der KPÖ. Wir hatten heute hier schon viele spannende Diskussionen, obwohl wir alle anderen nicht um die Klimakrise gingen, hat sich die Klimakrise zwecks Wetter in jeder dieser Diskussionen quasi hineingedrängt. Jetzt ist es ein bisschen kühler und jetzt sozusagen reden wir auch nochmal inhaltlich über den Kapitalismus, über ökologische Krise und wie wir das angehen können. Genau, ich werde mit dem Uli anfangen, mit einer Frage an dich, die sich gleich natürlich um dein Buch dreht. Du hast dieses Buch geschrieben, gemeinsam mit Markus Wissen, das den Titel trägt, Kapitalismus am Limit. Und dann wäre sozusagen gleich die erste Frage, was für ein Limit oder welche Limits, an welche Limits stößt der Kapitalismus da? Was meinst du da?
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass noch so viele da sind und Konditionen haben und hier zuhören wollen. Vielen Dank, Martin, dass du das organisierst und Sarah, dass du mitdiskutierst. Ich habe Sarah kürzlich, vor 2 Monaten war das persönlich, kennengelernt auf einem Seminar, beim Uniseminar, war sie zu einer Abendveranstaltung eingeladen, 55 Masterstudierende von 5 Unis. Und das war sehr beeindruckend, sozusagen auch das programmatisch, aber auch strategisch vorzustellen, was die Pläne der KPÖ sind. Kapitalismus am Limit bedeutet nicht, dass der Kapitalismus crasht, dass er sozusagen die Apokalypse bevorsteht, sondern am Limit bedeutet, dass historisch der Kapitalismus über Krisen in der Lage war, sich zu modernisieren, herrschaftlich, ja? Also von Kapitalinteressen getrieben, aber denken wir an die Krise von 1929, also des liberalen Finanzkapitalismus, wo der Kapitalismus dann, also die herrschenden Kräfte, über den New Deal in den USA, aber auch über den Faschismus in anderen Ländern sozusagen sich von den Produktivkräften, von der Lebensweise modernisiert hat, Massenproduktion, Massenkonsum, was dann zum sogenannten Wohlfahrtskapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg führte. Der Kapitalismus hat sich modernisiert ein Stück weit in der Krise der 70er. Wir sprechen ja schon seit 50 Jahren von der ökologischen Krise. Und der Modus war, sich sozusagen auch ökologisch zu modernisieren. Ne? Die Gewässer wieder frei zu machen, das Ozonloch zu bekämpfen, Effizienz im Energiebereich zu schaffen und so weiter. Und wir argumentieren, dass das nicht mehr geht. Der Kapitalismus hat seine Fähigkeit, sich selber über eine Krise, über eine Wirtschaftskrise oder eben über die ökologische Krise zu erneuern, die hat er verloren. Und deshalb wird es brutaler. Brutaler deshalb, weil es Konkurrenzen gibt aus dem globalen Süden. Das Buch, was wir auch geschrieben haben, vielleicht gehen wir noch darauf ein, imperiale Lebensweise, also eine bestimmte ausgreifende, andere Länder ausbeutende, andere Menschen ausbeutende Produktions- und Lebensweise. Jetzt gibt es aber Konkurrenz von China, von Indien, von anderen Ländern. Also wird da etwas umkämpfter und weniger möglich. Das ist sozusagen unser Gedanke der Limits. Nicht, da kracht das zusammen, sondern diese Normalität, diese Selbstverständlichkeit, der Kapitalismus erneuert sich und die Metropolen können ihre Krisen nach Süden auslagern. Das kommt an Grenzen.
Vielleicht darf ich noch mal kurz eine anknüpfende Frage stellen. Gleichzeitig sehen wir gerade zum Beispiel in der Europäischen Union mit dem Green Deal, die den Versuch, den Kapitalismus eben ökologisch zu erneuern, hat das Potenzial, also sowohl um die kapitalistische Herrschaft, die kapitalistische Regierung nochmal auf Dauer zu stellen, aber auch um die, das wichtigere Frage natürlich nochmal, um auch diese ökologische Krise in einem ertragbaren Maß zu regulieren.
Wir hätten noch in dem ersten Buch 2007 in Freier Lebensweise den Eindruck gehabt, ja, der Kapitalismus ist in der Lage, sozusagen herrschaftlich die ökologische Krise zu bearbeiten. Und jetzt kommen wir zu der Einschätzung, das ist eben nicht mehr der Fall, wie ich sagte. Und ich will nur 3 Beispiele nennen. Das erste Beispiel, Unterschied zu vor 7 Jahren, das fossile Kapital ist wieder am Drücker. Ja, es gibt diese Studie, Banking the Climate Chaos, also das Klimachaos sozusagen über Banken auch organisieren. Die haben herausgestellt, eine NGO, die hat erarbeitet, dass im Jahr 2023, also letztes Jahr, 700 Milliarden Kredite gegeben wurde für fossile Investitionen. Also denken wir mal selber zurück, vor 5, 6, 7 Jahren haben wir doch gedacht, jetzt kommt so die Energiewende, jetzt kommt das grüne Kapital und wird stärker. Und das ist nicht so. Oder der Kampf um das Aus vom Verbrenner aus der EU, also dass jetzt wirklich der Verbrennermotor sozusagen begrenzt werden soll, auch das wird jetzt von den fossilen Kräften, von der fossilen Automobilindustrie in Frage gestellt. Zweiter Indikator. Die Internationale Energieagentur hat vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht über die Zulassungszahlen der Autos letztes Jahr. 48% der Neuzulassungen weltweit letztes Jahr waren SUVs. Die Älteren, manche sind ja hier im Raum, erinnern sich, also ich vor 20 Jahren habe geglaubt, die Ankündigung der Autoindustrie, das 3-Liter-Auto durchzusetzen, die meint es ernst. Die nehmen die ökologische Krise ernst und liefern ein kleines Auto. Aber Pustekuchen, die Profite werden gemacht mit den SUVs. Das ist sozusagen ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist die Politik selber. Also Österreich ist ja Vorreiter, ne, im schwarzen Regierungslager vor allem, sozusagen mit einer antiökologischen Politik. Und da würden wir sagen, die Ankündigung des europäischen Green Deal von 2019 von Ursula von der Leyen wird zurückgedrängt und vermindert die Kapazität des Kapitalismus. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, den mich natürlich besonders interessiert und Markus wissen, zum Bereich internationale Politik. Der grüne Kapitalismus oder im Sprach der Herrschenden die grüne Ökonomie, der grüne Deal, New Deal, ist ein brutales, imperiales Ausbeutungsprogramm. Das ist grüne Geopolitik, das ist grüner Imperialismus, wenn jetzt hier für die Energiewende Kupfer, Lithium, Wasserstoff und anderes in den globalen Norden transportiert werden, unter der traditionellen Ausbeutung des Südens. Von daher würden wir sagen, da gibt es Grenzen und wir sehen keine Erneuerungsfähigkeit, noch nicht mal unter kapitalistischen Bedingungen, eine Erneuerungsfähigkeit des Kapitalismus.
Genau, dann mache ich mich bei dir weiter, Sarah. Also die Frage wäre sozusagen, inwiefern teilst du diese Zeitdiagnose? Siehst du das auch so, dass der Kapitalismus hier an seine Grenzen stößt? Und wie versuchen wir oder können wir versuchen, das auch als kommunistische Partei, als KPÖ in unserer Politik zu reflektieren oder sozusagen mitzunehmen?
Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung und dass ich heute mit euch diskutieren darf. Also ich teile große Teile dieser Analyse absolut, definitiv, auf beiden Ebenen. Also es gibt, du hast es ja jetzt schon ausprobiert, vielleicht noch einmal, oder vielleicht versuche ich es in anderen Worten nochmal auf den Punkt zu bringen, wie ich es mir denke und wie ich auch die Brücke zur KPÖ versuchen kann zu schlagen. Ich bin jetzt selber als Landtagsabgeordnete immer wieder mit Klimafragen der Realpolitik befasst. Und da gibt es sehr viele Vorschläge, die zum Beispiel aus der Bewegung kommen, aus der Klimabewegung kommen, die genau in diese Richtung gehen, nämlich neue Absatzmärkte zu kreieren für den Kapitalismus und auch aus dieser Krise wieder neue Marktfelder und Profit zu schlagen. Und das ist auch genau der, wo die realpolitischen Ansatzpunkte in diesem Thema sind. Also in der Realpolitik sind wir als KPÖ oder als KPÖ-Politikerin, wie ich im Landtag damit befasst, genau diese Themen zu diskutieren und Lösungsvorschläge selber auch zu unterstützen und zu bringen, die eigentlich keinen systemändernden Charakter haben, sondern Oberflächenbearbeitung sind und auch von großen Kapitalstrukturen sowohl lokal wie international genutzt werden können, um neue Absatzmärkte zu kreieren. Das heißt, die Klimapolitik, die wir realpolitisch gerade machen können, spielt sich sehr innerhalb des Systems ab. Das ist die eine Seite. Jetzt bin ich aber Landtagsabgeordnete für die Kommunistische Partei, die natürlich genau solche Sachen im Hinterkopf hat und in der Analyse trägt und eigentlich Wege finden, zu versucht, das nicht nur weiter zu denken, sondern auch Ansatzpunkte dafür zu finden. Und da ist natürlich eine der ersten Adressen, solche Sachen mit den Klimaaktivistinnen zu diskutieren, wo ich sagen würde, noch sehr viele große Stellschrauben offen sind, auch für sowohl für die Partei wie auch für die Klimabewegung, die gerade, denke ich, auch vor einer Krise steht, in dem sie anfangen, genau solche Sachen zu verstehen und zu sehen und da neue Diskussionsräume aufgemacht werden müssen. Ich glaube, dass die KPÖ ein Raum oder eine Kooperationspartnerin darin sein kann, weil wir dieses Problem verstehen. Und dass wir auch realpolitisch in der Situation stehen, solche Sachen, also na, ich kann das natürlich im Salzburger Landtag sorgen, aber was folgt dann daraus? und mit dem ist man einfach konfrontiert die ganze Zeit. Und ich glaube, da werden wir Lösungen finden müssen.
Schön, dass wir gleich in die Alternativen einsteigen. Ich würde mir, jetzt ist kein Wunschkonzert, aber ich glaube, politisch geboten wäre, aus einer linken, radikaleren, linken, emanzipatorischen Perspektive, ein Thema anzusprechen und auch auszuarbeiten, das wehtut, das aber notwendig ist, und das ist auch das Schlusskapitel in dem Buch. Das Thema heißt selektiver Rückbau. Wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das, natürlich brauchen wir eine Verbesserung des Bildungssystems, des Gesundheitssystems, ökologische Landwirtschaft und anderes. Aber wir brauchen einen Rückbau, und das tut ja in Salzburg weh, wo auch Autoindustrie ist, von SUVs, von Teilen der Automobilindustrie. Wir brauchen einen Rückbau der industriellen Landwirtschaft. Das wäre sozusagen, es ist geboten. Und dann als linke Partei zu sagen, das hat etwas mit Machtfragen zu tun, weil wer verhindert den Rückbau? Und zweitens darf es nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Und da gibt es ja viel, auch Untersuchungen, Studien, Vorschläge. Das Kapital modernisiert sich in der Regel auf dem Rücken der Beschäftigten. Ja, MAN Steyr geht weg nach Krakau, ja nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil sie in Krakau billiger produzieren können. Erinnert euch vor 2 Jahren an diese Diskussion und diese Tatsache. Aber das fände ich interessant. Das ist nicht widerspruchsfrei, aber eine Position zu vertreten, die Wirtschaft muss umgebaut werden, aber sie muss in den ganz schädlichen Teilen zurückgebaut werden. Und dann sind wir bei Machtfragen, bei ganz brutalen Machtfragen, und wir sind bei Verteilungs- und sozialen Fragen, dass es eben nicht auf dem Rücken der Schwächeren ausgetragen wird. Und dann eine Programmatik zu formulieren, da könnte eine linke Partei richtig was rocken, weil diese Position fehlt ja komplett.
Sollst du noch mal? Ja, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Position fehlt. Worauf läuft es hinaus? Es läuft hinaus auf Vergesellschaftung und Verstaatlichung von dieser Industrie, weil sonst bringt man sie nicht dazu, zurückzubauen. Oder Alternativen anzubieten. Also ich glaube, dass die Position schon da ist. Ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, das lokal durchzudenken. Und vor allem, was uns als Linke noch mehr fehlt als die Perspektive, sind die Machtverhältnisse dazu. Und den Weg dorthin. Also deswegen komme ich in solchen Diskussionen auch als KPÖerin oder in der Funktion, in der ich bin, immer wieder an den Punkt zu sagen, ich finde das gut und schön und ich finde das sehr sinnvoll. Aber worüber wir da reden müssen, ist tatsächlich die Strukturen vor Ort und lokal dafür aufzubauen, die das wollen und die das Know-how haben, das zu können, und die Mehrheiten dahinter haben, das zu tun. Die Idee an sich ist, glaube ich, ist da, und die Menschen sind auch überzeugt davon.
Vielen Dank. Und bevor wir zum nächsten Teil kommen, nur als kleiner Hinweis, also das ist sozusagen nicht, dass wir das sehr offensiv spielen, aber im Wahlprogramm der KPÖ findet sich unter anderem auch der Punkt, dass wir haben nicht die Autoindustrie hergenommen, sondern die Waffenindustrie, dass die Waffenindustrie in Österreich eben sozusagen sozial und ökologisch sinnvollen Zwecken zugeführt werden soll, um und abgebaut werden sollen. Aber ja, genau, vielleicht trotzdem, bevor wir dann nochmal vielleicht noch mehr nochmal auf die Alternativen zu sprechen kommen, du hast es eh schon vorher angesprochen, Uli, in deinem Buch, also in deinem vorhergehenden Buch habt ihr diesen Begriff, du und Markus Wissen, der imperialen Lebensweise geprägt, der inzwischen viel auch in den Eingang des Diskurses, der Bewegungen gefunden hat. Magst du vielleicht trotzdem hier nochmal für unser Publikum kurz erklären, was meint sie mit diesem Begriff, was ist die imperiale Lebensweise und wie hängt das auch zusammen mit Klassenverhältnissen?
Ja, unser Grundgedanke war, die Motivation, das Buch 2017 zu schreiben, warum hat sich in der Wirtschaftskrise von 2009, 2010 der Bearbeitung so wenig getan? Wir wussten alle um die ökologische Krise, und das erfolgreichste und wichtigste Instrument in der Wirtschaftskrise 2008, 2009, 2010 war in Österreich die Schrottprämie, in Deutschland die Abwrackprämie. Also eine Prämie, wenn man ein funktionierendes Auto verkauft hat, dass man in Österreich 2000 Euro, in Deutschland 2500 Euro bekommt, um ein neues Auto zu kaufen. Aber das Auto musste verschrottet werden, obwohl es funktioniert hat. Und das ist ja ökologischer Wahnsinn. Das war sozusagen der Ausgangspunkt der Motivation. Und dann haben wir angefangen nachzudenken. Es gab eine Kritik. Ich selber war sehr aktiv bei ATTAC. Ich habe 5 Jahre den wissenschaftlichen Rat von ATTAC in Deutschland koordiniert. Warum gibt es zwar eine Globalisierungskritik, die sich natürlich völlig zu Recht auf herrschende Politik, auf die Konzerne fixiert, aber was bedeutet eigentlich Globalisierung im Alltag? Warum hat Globalisierung auch durchaus für viele Menschen attraktive Momente? Billigprodukte aus China, Walmart, natürlich die billigen Energieträger und andere. Und das meinen wir mit dem Begriff imperial. Also imperial heißt nicht, wir sind böse, sondern imperial heißt, dass Menschen im globalen Norden in ihrem Alltag wenn sie ein Handy haben, wenn sie Bindeklamotten haben oder Klamotten überhaupt, wenn sie fossile Energieträger fürs Auto haben, wenn sie Billigfleisch essen, weil da die Futtermittel aus Brasilien reingehen, dann hat es was Ausgreifendes. Wir greifen in unserem Alltag, nicht weil wir böse sind, weil es eine Praxis ist, auf billige Arbeitskraft und billige Rohstoffe von woanders aus. Das ist das Imperiale. Also ganz wichtig, weil wir wurden kritisiert, das ist so eine Art avancierte Konsumkritik. Wir wollen keine Konsumkritik, wir wollen erstmal Kapitalismus verstehen. Und Kapitalismus heißt Macht, heißt Konzerne, heißt herrschende Politik. Aber offensichtlich hat diese herrschende Politik auch Anklang bei vielen Menschen. Ja, wir kommen sicher gleich noch auch auf autoritäre und rechte Entwicklung. Jetzt kommen ja gerade die Wahlergebnisse von Thüringen und Sachsen rein, das ist ziemlich schrecklich. Aber sozusagen erstmal, um das zu verstehen, das ist der Gedanke der imperialen Lebensweise. Und die, und das ist jetzt ganz wichtig, die wird weder vom Grünen New Deal, also weder von den ökologischen Modernisierern, EU, grüne Parteien und so weiter, noch von den Antiökologen, Trump, Nehammer, etc., also Lindner in Deutschland, in Frage gestellt. Also der Konsens der grünen Modernisierer und der Konsens der Antiökologen ist, wir vertiefen die imperiale Lebensweise. Und das ist unser Problem. Und das ist aus unserer Sicht die Aufgabe für linke Politik, diese imperiale Lebensweise auch mal sprechbar zu machen und dann natürlich politisch anzugehen.
Vielen Dank, Uli. Und genau, ich knüpfe mich da gleich wieder mit dir an, Sarah. Du machst das sozusagen auch als KPÖ-Abgeordnete, wie andere unserer Abgeordneten, Sozialsprechstunden. Und genau, sozusagen, das ist also sozusagen, wie geht man damit um, sozusagen, wenn Leute, die sozusagen sehr sozusagen unmittelbare materielle Probleme haben, den kann man jetzt schwer erklären, sagen, sozusagen, deine Lebensweise ist imperial trotzdem, also vielleicht teilst du sie auch nicht, aber sozusagen angenommen, du teilst sozusagen diese grundlegende Analyse einmal, wie kann man sozusagen mit sowas produktiv in einer sozusagen alltäglichen Politik, die sich an die Mehrheit richtet, aber vor allem auch an die Menschen sozusagen, die am ärmsten sind, die sozusagen auch materiell depriviert sind, wie man sagt, wie kann man da sozusagen auch eine ökologische Politik machen, die dann nicht sozusagen von den Menschen als eben sozusagen Konsumkritik aufgefasst wird.
Uli, du hast gerade gesagt, dass der rechte Konsens ist, diese imperiale Lebensweise zu vertiefen, dem würde ich vollkommen zustimmen. Ich glaube, was wir dem versuchen entgegenzustellen, ist ein anderes Bild von Wohlstand und eine andere Praxis von Wohlstand dem gegenüberzustellen, die mehr auf Solidarität fußt als auf Ausbeutung. Was heißt das? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Bei der KPÖ gibt es die Praxis in der Partei, dass alle Abgeordneten, Gemeinderätinnen, Landtagsabgeordnete, die wir haben, einen von ihrem Politikergehalt, die in Österreich haben wir die zweithöchste Parteienförderung der Welt, also wirklich sehr viel, sehr hohe Politikergehälter auch fast durchgehend. Und wir behalten uns davon nur einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn, weil wir sagen, wir haben als Politiker und Politikerinnen nicht mehr Geld verdient als der Durchschnitt der Gesellschaft. Und wir wollen auch den gleichen Lebensstandard leben wie der Durchschnitt der Gesellschaft. Das heißt, wir geben den Großteil dieses Gehalts ab, aber nicht an die Partei, sondern an einen Sozialfonds. Und alle Abgeordneten halten Sozialsprechstunden ab. Das heißt, wer in Salzburg nicht mehr Mitarbeiter weiß, wie man die Miete zahlen soll, weil sie einfach die ganze Zeit steigt. Oder wer sich nicht mehr weiß, wie man sich die nächste Waschmaschine kaufen soll, weil sie kaputt worden ist. Wer nicht weiß, wie man das Kind beim Schulausflug mitfahren lassen soll, weil der Beitrag so hoch ist und keinen Elternbeitrag gibt in einigen Schulen oder keinen Elternverein gibt in einigen Schulen. Dann kann man zur KPÖ kommen und bei uns nehmen sich die Abgeordneten direkt selber Zeit, um in einem Gespräch herauszufinden, gibt es einen Ort, wo diesen Personen geholfen werden kann, kann man sie irgendwohin weitervermitteln. Oder wenn es gar nichts gibt, wenn der Sozialstaat einfach in diesem Fall nicht greift und es keine Stelle mehr gibt, dann geben wir von unserem Geld, von unserem Politikerlohn, direkt was ab, um Menschen in Notlagen zu unterstützen. Das ist eine einmalige Unterstützung. Wir arbeiten auch wirklich breit gefächert mit allen Sozialeinrichtungen zusammen. Aus der Überzeugung, dass wenn wir wollen, dass niemand zurückgelassen wird in unserer Stadt, dann müssen wir unseren eigenen Beitrag dazu leisten und das machen wir damit auch. Das sind jetzt mal, um die Brücke zu schlagen zur imperialen Lebensweise, das sind zu wirklich hohem Anteil, also bis, keine Ahnung, 60-80% Migranten und Migrantinnen, die da kommen, das sind selber Menschen, die vor einer imperialen Lebensweise quasi an anderer Stelle auf eine Art und Weise geflüchtet sind. So. Ihnen brauche ich das nicht erklären. Die haben selber ein relativ gutes Gespür zumindest dafür, dass es Ungerechtigkeiten in der Welt gibt. So. Da bieten sich Gespräche relativ gut an. Was wir dem versuchen jetzt auf lokaler Ebene als politische Praxis einer Partei gegenüberzustellen, ist eben ein anderer Begriff von Wohlstand, der nicht darauf fußt, dass man in anderen Teilen der Welt Menschen überdurchschnittlich ausbeutet, damit man hier billige Produkte hat, sondern wir versuchen durch Spenden sammeln, durch Büchertauschbörsen, durch Flohmärkte, durch Arbeit, Gemeinschaft in der Nachbarschaft zu fördern, dass es eine Selbstorganisation vor Ort gibt, dass Menschen lernen oder wieder lernen teilweise Politik zu verstehen als etwas, was sie selber machen, als etwas, was sie gemeinsam machen und als etwas, was auch ganz lokal auf persönlichster Ebene stattfinden kann, mit Abgeordneten gemeinsam. Aber wenn wir die Vorstellung haben, wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der niemand zurückgelassen wird, dann können wir auch auf lokaler Ebene die Veranstaltungen organisieren, wo die Nachbarschaft zusammenkommt, wo man sich gegenseitig hilft. Ich weiß, das klingt banal und das klingt sehr einfach. Vor allem klingt es gegenübergestellt mit dieser theoretischen Analyse einer imperialen Lebensweise und der globalen Entwicklungen, die dem unterstellt sind, sehr banal als Antwort drauf. Aber das macht im Alltag der Menschen wirklich einen großen Unterschied. Wir leben in einer Zeit, in der die neoliberale Vereinzelung bei den Menschen vor Ort so groß ist. Die Leute fühlen sich so einsam. Die haben so keine Perspektive drauf, wie sie sich selber helfen können. Da fallen wirklich reihenweise ganze Wohnblöcke bei uns in der Sprechstunde auf, als die Menschen wohnen nebeneinander, reden miteinander. Die haben keine. Die sind durch ihre absurden Arbeitsverhältnisse so voneinander getrennt, dass diese Praxis tatsächlich im Leben der Menschen einen Unterschied macht und damit auch auf emotionaler Ebene eine Bereitschaft für politische Debatten entsteht, die in den Orten dann sein können. Und wenn man da dann weitergehende Angebote stellt, dann macht das einen Unterschied.
Ja, also das ist total wichtig und ich würde zwei Aspekte noch hervorheben wollen. Das erste ist, dass die zu euch kommen in die Sozialberatung, ja wahrscheinlich in der Regel kein Auto haben. Also die imperiale Lebensweise ist, das hat ja Martin das ist ja auch eine Klassenfrage. Und ich will noch ganz kurz auf eine Analyse und dann bei den Alternativen. Wir machen im neuen Buch nochmal ganz stark Studien von, manche werden ihn kennen, Lukas Chancel, das ist ein Mitarbeiter von Thomas Piketty, der diese berühmte Ungleichheitsstudien macht in Frankreich. Und Lukas Chancel hat den Begriff der ökologischen Ungleichheit geprägt. Und der hat es in sich. Chancel hat 2022 einen Aufsatz veröffentlicht und zeigt, dass zwischen 1990, da ging die ganze Klimadebatte los, und 2019 die oberen 1% weltweit 23% der Emissionen verantwortlich waren. Also 1%, 23% der Emissionen und die untere Bevölkerungshälfte für 16%. Und mit dieser Zahl wird ja schon deutlich, wie ungleich es ist. Und ich würde den Menschen, also den Ärmeren, Schwächeren, gar nicht jetzt unterstellen, ihr lebt imperiale Lebensweise, ist ja eine Struktur, ein Strukturbegriff, sondern ihr seid die Letzten, die verantwortlich sind dafür, was hier passiert. Das ist eine Mittelschicht, das ist eine Oberschicht, das ist eine zynische Privatjet-Clique, ja, die ruinieren die Welt. Also das wäre doch mal ganz wichtig festzustellen. Und bei den Alternativen ist im Schlusskapitel vom neuen Buch, machen wir stark, es gibt eine große Debatte, also weil Sarah das gesagt hat mit dem anderen Wohlstandsmodell, dass wir Wohlstand schaffen, der zunehmend unabhängig wird vom Geldbörserl. Also wir reden nicht über Auto, wir reden über Mobilität. Und wenn wir eine gute, sichere, schnelle, bequeme öffentliche Mobilität haben und auch am Land aufs Auto verzichten können und in Wien ja sowieso, dann ist das Wohlstand, der nicht mehr den Planeten ruiniert. Beim Wohnen können wir ansetzen. Was heißt denn, hier Stefan Tinnel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung vorhin bei der Veranstaltung, was heißen die Wohnkämpfe? Was heißt Wohnungssanierung, die nicht automatisch heißt, die Mieten sausen nach oben, sondern da wird was auch gesellschaftlich gesteuert. Was heißt eine gute Ernährung von guten, lokalen, saisonalen Nahrungsmitteln, die auch erschwinglich sind? Ja, und nicht auf dem globalen Markt von Fleisch, von Billigfuttermitteln und so zurückkehren. Ich glaube, da ist ganz viel. Also wir haben die Ungleichheitsfrage drin in der imperialen Lebensweise und wir haben sie drin bei den Alternativen und sollten politische Projekte entwickeln, die halt wirklich auf Gerechtigkeit gehen und von dieser, ich sag mal, aus diesem Wachstumszwang, der sich im Geldbörsel auch spiegeln muss, da rauskommen. Ja, das heißt gute öffentliche Infrastruktur, also euer Kernprogramm, ja, gute öffentliche Infrastruktur, ein gutes öffentliches Bildungssystem, ein gutes öffentliches Gesundheitssystem, ein gutes öffentliches Mobilitätssystem, etc. etc. Und wir haben ja ganz viele Alternativen auf dem Tisch liegen, die müssen wir nur machtpolitisch durchsetzen.
Vielen Dank, Uli. Also in Erinnerung geblieben ist aus unserem ersten Buch, der imperialen Lebensweise war, ich zitiere, glaube ich, eine Studie, das heißt, je höher das ökologische Bewusstsein ist, desto höher ist auch das sozusagen Einkommen in der Regel und daher mit auch die Emissionen. Das also ist mir sozusagen sehr prägnant in Erinnerung geblieben, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ja.
Also es gab eine sehr schöne Buchbesprechung des damaligen Buches von Joachim Hirsch, manche werden ihn noch kennen, ein Staatstheoretiker, marxistischer, der schrieb im Titel mit dem SUV zum Biobauern.
Das stimmt. Ja.
Das ist genau der Widerspruch, den Martin jetzt anspricht.
Und vielleicht nochmal, also weil du das zwar auch angesprochen hast mit der Krisenbearbeitung sozusagen der Rechten, weil also wir sehen sozusagen, es gibt einerseits sozusagen so eine liberalen, grünkapitalistischen sozusagen Richtung und dann gibt es aber eben jetzt, also du hast die furchtbaren Wahlergebnisse in Ostdeutschland erwähnt, aber auch hier in Österreich auch trotzdem hoffentlich mal starken der KPÖ, werden wir sicher auch eine starken der FPÖ sehen. Warum verfängt sozusagen diese rechte Krisenerzählung sozusagen so stark in diese Situation?
Unser Hauptargument ist, dass die Versuche der wirtschaftlichen und politischen Eliten, zumindest den Kapitalismus zu ökologisieren, also unser erstes Thema, grüner Kapitalismus, total unglaubwürdig sind. Weil sie die eigenen Machtverhältnisse, die eigenen privilegierten Verhältnisse nicht in Frage stellen. Ja. Ja, es gibt keine Begrenzung von oben. Ja. Und das kommt bei vielen Menschen an als ökologische Austerität. Österreich nicht so dramatisch wie in Deutschland, aber sozusagen, wenn der Standort verteidigt werden muss, dann muss der Gürtel enger geschnallt werden, ja, jetzt IV, 48-Stunden-Woche, damit das Wachstum gesichert wird, wir wissen alle, damit die Profite gesichert werden, ne? Damit der Standort gesichert wird, sie meinen, die Profite sollen gesichert werden. Und das verstehen viele Menschen. Also der ökologische Umbau soll auf ihrem Rücken, auf dem Rücken sozusagen, ne, höhere Energiepreise, höhere Autopreise und so weiter ausgetragen werden. Und da grätscht die autoritäre Rechte rein. Da haben die ein Gefühl für, dass mit dieser Kritik, das ist auch, und ich sage nicht verlogen, die Grünen sind da nicht verlogen, aber sie sind strukturell im Kapitalismus verhaftet, dass diese Form der Modernisierung am Ende unglaubwürdig ist. Ja? Weil Privatjets weiter geflogen werden, weil der sich mit den Elektroautos zum Milliardär gemacht hat, am liebsten auf den Mond und auf den Mars fliegen will, Elon Musk. Es gibt ja nichts Energieintensiveres, das ist ja absurd, ja. Und was soll das, die Teslas, wer kann sich denn einen Tesla leisten? Ja? Und gleichzeitig hat man das Privatflugzeug oder wie auch immer, um nach Saint-Tropez zu fliegen. Das ist sozusagen unglaubwürdig. Zweitens geht das Hand in Hand mit Ängsten, die es ja in der Gesellschaft gibt. Ängste, Abstiegsängste, Verlustängste, bei vielen begründet, bei manchen vielleicht unbegründet. Und auch da grätscht die autoritäre Rechte rein und sagt, wir lösen das für euch, wir bringen sozusagen Sicherheit, natürlich mit dem Hauptthema, Schuld an allem sind Geflüchtete und Migrantinnen, sozusagen mit diesem vereinfachten Diskurs muss ich hier vollständig festlich ausführen. Und den dritten Aspekt, den wir stark machen und Studien auch zitieren, Kara Detchett, manche werden sie kennen, hat diesen wirklich interessanten Begriff geprägt, der Petromaskulinität.
Ja, genau.
Also Detchett argumentiert und hier auch in Berlin Birgit Sauer, Otto Penz, indem sie Kickel-Reden, Höcke-Reden analysiert haben, in diesen Reden gibt es eine autoritäre Ansprache einer Männlichkeit, die ganz klar mit den fossilen Energieträgern, mit dem Business as usual, wir ändern nichts verbunden ist. Und da werden Ängste angesprochen, einer Infragestellung der Männlichkeit von PS, von Reichweite, von dicken Steaks etc. etc., das sehr stark männlich aufgeladen ist. Und Badgett macht diesen für uns ganz spannenden Begriff, die Maskulinität ist ganz stark mit der Ölabhängigkeit verbunden. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann schafft das auch Verunsicherung, Aggressivität und da geht die autoritäre Rechte. Also Punkt zu machen, natürlich hat die autoritäre Rechte Lügen, Populismus, hat eine unglaubliche Macht in den Medien und so weiter. Das ist alles klar, aber wir argumentieren auch, da ist was auf der Ebene von Verunsicherung, von gesellschaftlicher Orientierung da, das verursacht wurde von den herrschenden kapitalistischen Eliten und da grätscht die autoritäre Rechte rein und holt sich da sozusagen Stimmen
ab. Noch ganz kurz nachgefragt, ist das Problem nicht auch irgendwo sozusagen, dass die also die imperial, also das, was du als Öko-Autorität bezeichnet hast, das nicht die imperiale Lebensweise selbst in Frage stellt, aber sozusagen wer daran teilhaben darf. Also man sozusagen sagt den Leuten, der Schnitzel, das ist viel zu billig, also soll das jetzt sozusagen teuer werden, die Menschen wird auch teuer, also kann man sich ja tatsächlich kaum noch leisten sozusagen mit einem normalen Gehalt sozusagen in Österreich. Ist trotzdem nicht mit Tierwohl produziert, aber sozusagen die Leute sozusagen verstehen sozusagen, da geht es jetzt darum, darf ich noch daran teilhaben an dieser imperialen Lebensweise.
Genau, solange es nicht angesprochen wird, also der große Konsens ist die imperiale Lebensweise und jetzt wird darum gekämpft, die zaghaften Versuche der ökologischen Modernisierung, die erzeugen Angst, solange nicht gesagt wird, die Überwindung der imperialen Lebensweise heißt die Überwindung von Klassenverhältnissen, von Ungleichheitsverhältnissen, von Machtverhältnissen und da müssten, ich sage jetzt mal, eine mutige Politik doch anfangen, also Bürgermeisterin Hidalgo in Paris macht es ja vor, ja, ein Diskurs gegen die SUVs. Eine Politik gegen die SUVs, das hat ja eine unglaubliche Zustimmung in Paris, dass sie sagt, ein SUV braucht 1,5 Parkplätze, also sollen die auch so viel bezahlen. Ja. Ja. Und wir müssen raus aus den Privatjets, ja, weil das geht nicht. Das ist ja eine Symbolik, die ist sozusagen von den Klimaauswirkungen relativ gering, aber von den sozialen Auswirkungen ist die irre, wenn die EU oder wenn die Regierung anfangen würden, da anzufangen. Also ich sehe das Problem, dass natürlich der Wunsch vieler Menschen in einer anderen Sprache, nach imperialer Lebensweise ist, aber wenn wir es überwinden wollen, muss sozusagen angefangen werden, sie gerecht und fair umzubauen und nicht die bestehende Welt zu belassen und dann irgendwie bei den Schwächeren anzukommen.
Sarah, was stellen wir als KPÖ sozusagen diesem Rechtsrutsch, dieser rechten Erzählung entgegen oder was fändest du sinnvoll, was wir dem entgegenstellen können?
Wir haben ja in Salzburg vor einem Jahr den Einzug in den Landtag geschafft. Da haben wir uns von ca. 0,5%, haben wir davor, glaube ich, auf fast 12% hochgearbeitet. Und jetzt vor ein paar Monaten haben wir bei der Gemeinderatswahl von 3,7% auf 23% uns gestärkt. Und dann haben wir einen Monat später in Innsbruck seit 50 oder 60 Jahren zum ersten Mal wieder den Einzug in den Innsbrucker Gemeinderat geschafft. Davor sind wir eine Runde nicht angetreten und jetzt hat man fast 10%. Und was ich das erzähle ich natürlich alles sehr gerne, das sind Anerkannte, die mir sehr am Herzen liegen und macht uns sehr glücklich, dass wir diese Wahlerfolge geschafft haben. Was daran aber jenseits von unserer eigenen Arbeit sehr spannend ist, ist, dass überall dort, wo jetzt bei den letzten lokalen Wahlen in den Bundesländern und in den Hauptstädten die KPÖ stark abgeschnitten hat, die FPÖ weit weniger stark abgeschnitten hat als prognostiziert. Und das hat bei uns sehr dazu ausgelöst, uns zu fragen, warum? Was haben wir da geschafft? Und es liegt an mehreren Gründen. Also bei der KPÖ in Salzburg, und das erzähle ich jetzt einfach stellvertretend für andere Orte der KPÖ auch, wo wir teilweise noch nicht so weit sind, aber wo das auch diskutiert wird oder versucht wird, wir haben uns ganz explizit vor 5 Jahren überlegt, wir wollen in Salzburg hauptsächlich der FPÖ Stimme begegnen. Aus mehreren Gründen. Einerseits natürlich, weil wir als KPÖ stärker werden wollen, logisch. Andererseits aber auch, weil wir nicht unbedingt anderen, nennen wir es mal progressiveren Parteien wie SPÖ oder Grünen, die auch Ideen vertreten, mit denen wir auch zusammenarbeiten können, Stimmen wegnehmen wollen. Und weil wir natürlich davon ausgehen, dass man einen Rechtsruck nur dann bekämpfen kann, wenn man immer noch ganz konkret bei Wahlen Stimmen wegnimmt. Das heißt, logischerweise versuchen wir explizit Nichtwählerinnen und Rechtswählerinnen anzusprechen. Und es hat, wenn man sich die Wählerstromanalysen anschaut, in Salzburg auch wahnsinnig gut funktioniert. Und es hat, denke ich, tatsächlich mehrere Gründe. Einerseits, weil wir sehr stark diesen Gehaltsverzicht leben und diese Sprechstunden machen. Und weil wir tatsächlich irgendwann realisiert haben, dass wenn wir wirklich den rechten Stimmen wegnehmen wollen, dann müssten wir einfach, so banal es klingt, aber von Haustür zu Haustür gehen und jede einzelne Person davon überzeugen, dass wir die bessere Alternative sein für ihr konkretes Leben vor Ort. Und da geht es dann natürlich um alle Themen. Also wir sind als KPÖ jetzt bekannt als Wohnenpartei und wir setzen in Salzburg auch wahnsinnig stark auf Wohnen, weil das eines der zentralsten Themen ist in unserer Stadt. Wir haben die höchsten Wohnkosten bundesweit. Es ist wirklich unleistbar, es ist irre, was man da fürs Wohnen zahlt und es ist eines der größten Probleme für alle, die da leben. Und selbst die Leute, die in Eigentum wohnen, verstehen und realisieren, dass das der Problem ist, dass der Markt nicht mehr offenkundig nicht mehr regelt und die Politik irgendwie eingreifen muss und wieder gute Forderungen setzen. Andererseits war es natürlich auch eine Vermarktungsstrategie, so stark auf Zinn und Wohnen zu setzen, weil man in der Art und Weise, wie die Medien in Österreich funktionieren, ein Thema braucht als Partei, zu dem man zugeschrieben wird, damit man einen Platz in der Medienlandschaft kriegt. Wohnen ist ganz besonders gutes Thema dafür, weil jeder wohnen muss, weil jeder und jede versteht, dass jeder und jeder ein Dach über Kopf haben muss für ein gutes Leben und weil das Thema auch einfach brennt. Und weil wir als kommunistische Partei natürlich nicht nur Wahlerfolge wollen, sondern auch die systemalternative Frage immer wieder stellen wollen. Und gerade beim Wohnen ist es für fast alle, sogar für Konservative, manchmal in hellen Momenten wirklich zu verstehen, dass dieses Thema wirklich nicht profitorientiert organisiert sein sollte, sondern für alle Menschen da sein muss. Das sind diese Gründe, warum wir so stark aufs Thema Wohnen setzen. Das ist nicht ein Grund, warum wir es schaffen, sehr präsent zu sein. Und das ist natürlich auch wichtig, um den rechten Stimmen wegzunehmen. Aber ich glaube, da wirklich, was man in den letzten Wahlkämpfen sehr stark beobachten konnte, ist, wie die Rechten in Österreich stark sind, ist, dass sie sich extrem stark aus dem Kreis der etablierten Parteien rausnehmen können. Sie sind die Systemalternative. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das steht überhaupt nicht, weder in ihrem Programm, noch in ihrem Auftreten, noch in ihrem Abstimmungsverhalten in Parlamenten. Das ist vollkommen Blödsinn. Aber sie inszenieren sich so. Und man kann ja förmlich dabei mit anschauen, wie sie Stimmen gewinnen, jedes Mal, wenn ÖVP oder die Grünen oder die SPÖ oder wer auch immer sich hinstellt und sagt, wir werden mit der FPÖ nicht regiert, haben sie schon wieder Stimmen dazu bekommen, weil sie sich dadurch inszenieren können als die große Alternative zum System, was auch immer man darunter versteht. Und da liegt eine extrem starke Kraft der KPÖ, diese Systemalternative tatsächlich zu sein und nicht nur in der Art und Weise, wie wir in der politischen Landschaft auftreten, sondern auch in unserem Programm und in der Art und Weise, dass wir versuchen, real vor Ort andere Politik zu machen, als auch Politiker und Politikerinnen. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Grund war, warum wir es in Salzburg geschafft haben, der FPÖ in Teilen wirklich das Wasser abzugraben und große lokalpolitische linke kommunistische Erfolge zu schaffen. Es ist für mich als Linke und Kommunistin tatsächlich sehr schwierig gewesen, die letzten Jahre irgendwann für mich selber zu lernen, damit zu leben, mit einer konkreten Erfahrung im Infostand, nämlich die absolut meisten Leute wählen uns einfach nicht wegen unserem Programm. Die absolut meisten Leute lesen das nämlich einfach wirklich gar nicht. Und die meisten Wahlentscheidungen fällen sie aus einem Gefühl, und zwar aus einem Gefühl der Repräsentanz. Und gerade die Menschen, die nicht mehr wählen gehen, weil sie enttäuscht sind von der Politik, die keine kommerziellen Medien mehr konsumieren, weil sie enttäuscht sind von den Medien und von der Politik, die wollen jemanden wählen, der eine Systemalternative darstellt. Und gerade die Leute sind, die am Infostand dann erzählen, sie überlegen hin und her zwischen der FPÖ und der KPÖ. Was aus einem linken Selbstverständnis heraus überhaupt nicht eingehen kann, weil wir fordern so unterschiedliche Dinge. Wir stehen auf vollkommen unterschiedlichen Spektren der politischen Landschaft in Österreich. Aber aus diesem Gefühl von, wer präsentiert mich in meinem Ausgeschlossensein? Wer repräsentiert mich in meinem, ich brauche wirklich ein anderes Leben, ich unterstütze diesen politischen Konsens der großen etablierten Parteien nicht, gibt es für Menschen dann diese zwei Optionen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das lokal stark im Leben einen Unterschied zu machen und diese Systemalternative nicht nur wie die FPÖ auf einer Medienspielebene zu inszenieren, sondern in einem realen Programm, und in einem anderen Zugang zu den Menschen, in dem wir wirklich lokal vor Ort ansprechbar sind als Politiker und Politikerinnen, in dem wir Möglichkeiten bieten, sich lokal auf einfachste Art und Weise einzubringen, sei es über einen Flohmarkt, der in der Nachbarschaft organisiert wird, oder einen Büchertausch, oder, keine Ahnung, lass es gemeinsam Yoga sein, es ist ein bisschen wurscht, aber Möglichkeiten für ein kollektives Handeln, in dem Diskurse und Diskussionen über Politik und wie man leben will, in einem positiven Sinne stattfinden können. Dann kann man tatsächlich eine Alternative zu den Rechten sein.
Vielen Dank, Sarah. Ich will gerne dazu noch mal was sagen. Ja, sonst.
Ja, vielen Dank. Das sind ganz wichtige Ausführungen. Aber es ist ja neben dem, was ist jetzt die Marke, was ist das Thema, was ist die Überzeugung, das da präsentieren, dass es aus der linken Perspektive ein strukturelles Problem gibt. Weil wenn linke Politik wirkungsmächtig werden soll, muss sie die Machtfrage stellen. Das macht das machen die Rechten nicht. Und wie kommen wir daran? Und da wäre vielleicht ein bisschen oldschool, aber meine Antwort schon, es braucht eine Partei, es braucht eine Repräsentanz, es braucht eine Öffentlichkeit, es braucht aber auch eine gesellschaftliche Mobilisierung. Es braucht eine Zivilgesellschaft, es braucht soziale Bewegungen, es braucht Proteste, es braucht alternative Medien oder auch Dissidenz in den herrschenden Medien, die das absichern. Weil das ist unser struktureller Nachteil, unter kapitalistischen Bedingungen kapitalistische Verhältnisse in Frage zu stellen. Und da geht es schnell ans Eingemachte, über das alles, was du gesagt teilig. Aber was ist sozusagen dann vielleicht nach einem Tag X, oder das ist ja eure Erfahrung, wenn ihr vielleicht auch an die Regierung rankommt, was ihr macht? Und da müssen wir, glaube ich, noch genauer drüber nachdenken, was sind diese breiten Bündnisse, du hast es vorhin selber gesagt, was sind Vergesellschaftungsperspektiven? Ne? Und das ist breiter als eben nur in Anführungszeichen wichtig genug, Parteipolitik.
Also auf lokaler Ebene führen wir tatsächlich als KPÖ, jetzt gerade in Salzburg, konkret eher Abwehrkämpfe. Da geht es dann darum, die Südtiroler Siedlung zu erhalten. Die Südtiroler Siedlung ist eine klassische Südtiroler Siedlung, gibt es fast in allen Bundesländern. Relativ alt, nicht gut erhalten, lauter Eigentumswohnungen, extrem billige Mieten und gehört der Vonovia, weil die Burg wurde privatisiert. Wissen wir eh, wie man das vorhaben könnte, das war schwarz-blau, die Privatisierung vorangetrieben haben. Jetzt soll die abgerissen werden und was dazu führt, dass die Mieten auf das drei- bis vierfache steigen. Und wir haben da die lokalen Proteste mit den Mieterinnen vor Ort geführt und das Ergebnis ist, seitdem wir dann mit diesem Erdrutschsieg in die Stadtregierung gewählt wurden und wir haben den Erhalt der Südtiroler Siedlung zu dem Wahlkampfthema von uns gemacht, hat die Vonovia tatsächlich ein besseres Angebot gestellt und hat gesagt, okay, sie bauen zwar neu, oder sie wollen weiterhin neu bauen, aber sie erhalten die Mieten. So, zumindest zu einem relativ großen Teil, und für die Mieterinnen, die noch da sind, wird auf jeden Fall gesorgt und die zahlen gibt es nicht mehr und es gibt einige Stadtwohnungen und so weiter und so fort. Also das sind diese klassischen Abwehrkämpfe, die wir da gerade führen. Und ich glaube, da gelingt uns an einigen Stellen noch was. Da gibt es noch ein paar Siedlungen in Salzburg, wo wir das dann machen, wo es einige wirklich wahnsinnig schöne Erlebnisse gibt und schöne Erfolge gibt. Das ändert aber halt nichts an der Kapitalstruktur vor Ort. Das tut davon, wo wir ja in Wahrheit auch nicht wirklich weh. Das ist halt alles auf relativ kleiner Ebene. Ich glaube, und jetzt bin ich ja noch relativ jung und nicht unfassbar erfahren in der Politik. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir als jetzt konkret als kommunistische Partei in Österreich auch erst wieder lernen müssen, wie man in den größeren parlamentarischen Ebenen mitspielen kann, die Erfahrung brauchen, was geht da überhaupt. Also wir machen in Salzburg gerade die Erfahrung und in der Steiermark gibt es ja schon länger, was kann man mit einer Landtagsebene überhaupt machen? Was sind die Mittel, die man da hat? Wie weit geht der Parlamentarismus? Wo sind da die sehr großen Grenzen? Und ich glaube, das werden wir auch auf nationaler Ebene lernen müssen und dann kann die Debatte vielleicht noch ein bisschen fruchtbarer sein. Aber ich denke, das ist in der KPÖ schon auf jeden Fall allen klar, dass wir diese Fragen stellen müssen, aber die Antworten entgegen finden.
Ja, bevor wir dann noch langsam dazu übergehen, dass wir euch als Publikum einbeziehen, damit ihr auch eure Fragen an den Uli und Sarah stellen könnt, vielleicht noch dann abschließend nochmal sozusagen auf die einen der drei Untertitel eures Buches einzugehen, nämlich die ökoimperialen Spannungen. Also das heißt unter anderem ökoimperiale Spannungen im Untertitel. Und mich würde interessieren, in eurer Analyse habt ihr sozusagen noch stärker in den Blick genommen, wie sozusagen die ökologische Krise oder auch die Bearbeitung der ökologischen Krise die internationale Politik treibt. Und wir sehen das ja alle sozusagen, es kommt zu mehr Kriegen, es kommt zu mehr geopolitischen Spannungen. Wie ist das verknüpft mit der ökologischen Krise und vielleicht, wie kann man damit auch politisch umgehen, Olli?
Ja, unser Eindruck ist, dass diese Debatten oft getrennt geführt werden. Hier gibt es sozusagen die ökologische Krise, die wird verursacht von jetzt im Mainstream der Menschheit, da haben wir alles schon besprochen, dass es Ungleichheitsfragen, Machtfragen sind, aber die Menschheit übernutzt den Planeten und dann gibt es Geopolitik, Kriege, neuer kalter Krieg, China, USA und so weiter. Und wir argumentieren in einem Kapitel entlang von 7 Punkten, ich führe das jetzt gar nicht aus, will euch ja zum Lesen anregen, dass wir diese Spannungen auch, nicht nur, aber auch über die ökologische Krise verstehen können. Bei einem ist es relativ offensichtlich, haben wir einen großen Teil zu. Die imperiale Lebensweise historisch war der Zugriff des globalen Nordens auf die Rohstoffe und die billige Arbeitskraft des globalen Südens. Wenn jetzt aber China und Indien auch an die Rohstoffe möchte, ihr werdet den Begriff des Landgrabbing kennen, ja? Also auch an die Rohstoffe möchte, dann ist das ziemlich konfliktiv. Ich arbeite zu Lateinamerika, ja, und die Präsenz von chinesischen Konzernen in Lateinamerika, das ist schwindelerregend. Ja. weil die auch an das Kupfer und Lithium und die Kohle und so weiter ran wollen. Eine zweite Dimension, die wir aufmachen, ist und die wir, glaube ich, noch gar nicht richtig verstanden haben, analytisch und auch politisch. Denkt mal die letzten zwei Sommer zurück, hoffentlich dieses Jahr war das zum Glück nicht so schlimm. Die enormen Monsunfälle in Pakistan, dass 30 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und dann gibt es ein bisschen Geld, ein paar hundert Millionen vom globalen Norden, um das wieder aufzubauen. Ne? Und in der Klimapolitik wird das als Loss and Damage, also Verlust und Schäden, diskutiert. Aber das ist ein Witz. Also die Menschen in Pakistan wissen, dass der globale Norden für die Klimakrise verantwortlich ist, die ihnen das Leben zerstört. Und gleichzeitig gibt es kaum Unterstützung im Aufbau, also nur als Beispiel, im deutschen Ahrtal, vor einigen Sommern, ist ein Vielfaches des Geldes geflossen in den Aufbau, als in ganz Pakistan. Also, da gibt es eine Verursachung im Norden, aber die Menschen werden alleine gelassen und wenn jetzt Menschen flüchten, dann sagt auch noch der Norden, aber bitte nicht zu uns. Also Klimaflüchtlinge, das ist ja No-Go. Ja. Und da argumentieren wir, auch das ist ein Spannungsfeld, was sich international aufbaut, mit dem wir politisch umgehen müssen. Und da schließen wir an eine Debatte an um Reparationen. Ja, es gibt aus den schwarzen Bewegungen, aus der Nord-Süd-Diskussion, Kolonialdiskussion, für das historische Unrecht ja auch zu bezahlen, einzustehen, die Verhältnisse ein bisschen gerechter und gleicher zu machen. Das sind sozusagen Überlegungen in diesem Kapitel der ökonomischen Spannung. Also, dass wir genauer verstehen müssen, dass die sich zuspitzende Klimakrise nicht immer also man kann den Gaza-Krieg nicht mit Klimakrise nur erklären natürlich, ja. Aber wir müssen immer wieder genauer hinschauen, was tut es und wir führen das an, am Beispiel Russland. Der russische Kapitalismus ist ein fossiler Oligarchenkapitalismus. Und was Putin macht, ist, ein Entwicklungsmodell zu verteidigen, das darauf basiert, Öl und Gas auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Damit kann man jetzt den Ukraine-Krieg nicht komplett erklären, aber durchaus ist es ein Großmachtanspruch einer fossilen Großmacht. Oder die BRICS-Staaten, also dieser Südzusammenschluss, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, ist ja jetzt vor allem erweitert worden, erinnert euch, im Juli 23. Und wer kam da dazu, zu den BRICS-Staaten? Ausschließlich fossile Großmächte. Argentinien, Iran, Saudi-Arabien. Und das müssen wir genau verstehen. Was heißt das für die Weltordnung, wenn es weiterhin diese enorme Dynamik gibt, die fossilen Energieträger auszubeuten, aber auch in einen Machtfaktor zu übersetzen? Das sind so einige Aspekte aus dem Kapitel.
Super, vielleicht noch nachgefragt sozusagen. Also bisher ist es ja auch stark so, dass es gibt eine auch nicht mehr gar so stark, aber es gibt eine Klimagerechtigkeitsbewegung in Österreich und vielen anderen Ländern, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, zum Teil auch gerade dieses Thema von Landgrabbing und sozusagen Ressourcenausbeutung im globalen Süden durchaus anspricht, aber gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass sie sozusagen die ganzen geopolitischen Konflikte sozusagen sich auch traut anzusprechen. Also sozusagen den Konflikt mit Russland, die sozusagen den neuen Kalten Krieg mit China. Glaubst du, es braucht sozusagen eine stärker friedensbewegte Klimabewegung?
Ja, das wäre jetzt die Chance gewesen aus meiner Sicht. Ich habe da auch dazu geschrieben, wenn es interessiert. Das genauer zu verstehen, die globale Dimension der Klimakrise braucht auch globale Antworten. Sie braucht Antworten hier in Wien, am Praterstern oder mit einer anderen Verkehrspolitik, Globaltunnel etc. Aber sie braucht auch eine Perspektive, die global ist. Und wenn wir erinnern uns nicht persönlich, aber sozusagen, ich möchte daran erinnern, dass vor 50 Jahren, am 1. Mai 1974 in der UNO-Generalversammlung eine Deklaration verabschiedet wurde zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Also eine Weltwirtschaft, und die gerechter ist mit dem ganzen Rückenwind der dekolonialen Bewegung, ja, also die Unabhängigkeitsbewegung der 50er, 60er Jahre, hat die Machtverhältnisse in der UNO verschoben. Und dann haben die progressiven Südländer gesagt, wir wollen eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Und diese Debatte ist abwesend. Wir brauchen sie aber dringend. Wir müssen dringend jetzt also wissenschaftlich, politisch, in sozialen Bewegungen auch globale Alternativen, weltwirtschaftliche Alternativen diskutieren, die völlig untergehen in den herrschenden Muster. Klimakrise ist ein Menschheitsproblem und der neue Kalte Krieg ist, die Chinesen wollen uns an die Wäsche, wollen uns ans Futter, wollen uns an unseren Wohlstand. Das ist das, ne? America first, Europe first. Und diese starke Interpretation zu unterlaufen und zu sagen, nein, wir müssen wieder anfangen, an Vorschlägen für eine alternative Weltwirtschaftsordnung zu arbeiten. Lieferkettengesetz wäre ein Ansatzpunkt. Es gibt ja auch Ansatzpunkte, die Forderung von Attac, Entschuldungskampagnen und so weiter. Aber es spielt bisher in der Klimadebatte, also wie Martin selber sagt, keine Rolle.
Okay.
Vielen Dank, Uli. Und sozusagen die letzte Frage jetzt an dich. Für uns als KPÖ ist Friedenspolitik ja eins der zentralen Themen, auch jetzt in diesem Wahlkampf. Inwiefern hat das auch eine ökologische Dimension und inwiefern können wir damit auch Menschen, sozusagen, die das ein zentrales Motiv ist, die Klimakrise, die Ökologie, damit ein Angebot machen?
Ich glaube, Friedenspolitik hat einfach immer eine ökologische Dimension, weil die Rüstungsindustrie einer der größten Umweltsünder ist, die wir haben global. Aber ich möchte auch noch was, also dementsprechend ist es auch für die KPÖ ein sehr zentrales Thema, das wir auch in unserem Wahlkampf, glaube ich, als eine der einzigen Parteien versuchen, immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Was in den einen oder anderen medialen Diskussionen nicht immer gut funktioniert, weil es eben nicht wirklich ein Gegenüber für diese friedenspolitischen Positionen gibt. Das merkt man in Österreich sehr stark. Es gibt eigentlich wenig und eine wirkliche Friedensbewegung gibt es gerade auch nicht. Ich muss sagen, und das ist nicht weg von der KPÖ, sondern eher eine Beobachtung, die ich so ein bisschen mache, wo mich einfach interessieren würde, was du dazu sagst, Uli. Und ich glaube, also was mir sehr stark auffällt, ist, dass es generell in unserer Zeit gerade eher sehr dystopische Zukunftsbilder gibt. Also die ganze Klimabewegung lebt eigentlich leider sehr stark davon, ein apokalyptisches Morgen zu zeichnen, als positive Alternativen aufzuzeigen. Und es passt ja auch zu Jahrzehnten neoliberaler Vereinzelung. Und es passt ja auch dazu, dass die Klimabewegung gerade auch getragen wird von einer Generation, die nicht wirklich was anderes kennt als neoliberale Einsamkeitsgefühle. Und was noch dazu kommt, sind sehr starke, also zum Beispiel, was finde ich auch merkt, sind die medizinischen Gesundheitsdiskurse, die es gibt mit Selbstdiagnosen von wer alles an Burnout hat, wer alles, also da gibt es eine sehr starke Vereinzelung auch in diesen medizinischen Diskursen, sehr starke Selbstbeobachtung, sehr starkes Positives auf sich selber und auf die Umwelt und auf die Zukunft schauen, mit dem man eigentlich in der Politik ganz sehr konfrontiert ist. Eine Friedensbewegung dem gegenüber wäre ja das Gegenteil davon. Das müsste ja eigentlich sagen, wir haben die Stärke und wir haben die Kraft, ein friedliches, ein schönes, ein demokratisches, ein solidarisches Miteinander zu schaffen, obwohl wir Angst haben vor dem, was kommen könnte. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, da fehlt irgendwo die Kraft. Und da fehlt die Stärke dafür, dieses Bild zu zeichnen. Und das ist schon was, was wir als KPÖ versuchen, mit dem wir darüber reden. Das ist ein Grund, warum wir in den Diskussionen diesen Punkt immer wieder machen, warum wir in den versuchen, dieses Positive irgendwie zu stärken. Und ich glaube schon, dass das aus der Art und Weise, wie man miteinander arbeitet, wie man miteinander tut, wie man ein solidarisches Leben vor Ort organisiert, das ist eigentlich der Ort, wo diese Kraft entstehen könnte. Und dass wir das auch deswegen ja brauchen.
Also ich will es nur ergänzen, ein bisschen im Kontrast. Ich bin sozialisiert in Westdeutschland in den Spätausläufern der Friedensbewegung. Und auch die Friedensbewegung war eine dystopische Bewegung. Die Anti-AKW-Bewegung, morgen ist vorbei. Die Wiederaufrüstung, also die Pershing-Stationierung, die SS-20, das war sehr dystopisch und hat enorm viel Kraft gegeben. Ja, aber das war natürlich einfacher, weil die Unterbrechung des Rüstungswettlaufs, die war ja auch realpolitisch möglich. Die Unterbrechung der Klimakrise, die ist viel komplizierter, das diskutieren wir jetzt ja seit einer Stunde, weil es an viel mehr Punkten ansetzt. Aber ich würde sagen, das Dystopische ist nicht per se schlecht und in der Klimabewegung ist ja ganz viel auch Produktives entstanden. Es gibt dieses Buch von Manuel Grebeniak, herausgegeben vor ein paar Monaten, Kipppunkte, sehr lesenswert, weil er die Vorschläge in der Klimabewegung durchgeht, Lobautunnel. Protest heißt ja nicht nur gegen Lobautunnel, heißt ja sofort anderes Verkehrssystem. Proteste gegen Massentierhaltung heißt ja sofort anderes Landwirtschaftssystem. Also das könnte noch stärker sein, aber das würde ich stark machen. Und vielleicht ein letzter Punkt. Ja, neoliberale Vereinzelung, da ist was angekommen, aber ich würde sagen, jeder Protestzyklus ist de facto die Alternative zur neoliberalen Vereinzelung. Also ich habe das mitbekommen, selber bei Studierenden, bei Kollegen, bei Bekannten, sich zusammenzutun bei System Change oder Climate Change, bei Fridays for Future oder wir als Scientists for Future, wir sind ja wissenschaftlich auch dauernd am Vereinzeln, ja? Das hat schon was. Also in diesem sich zusammentun zu organisieren, ist es immer wieder eine Erfahrung, dass wir kollektiv was bewirken können. Das ist natürlich schwach im Vergleich zum großen Ganzen, aber ich würde das nicht unterschätzen und wir werden eine Generation Fridays for Future haben. Auch wenn wir jetzt sagen, da ist was vorbei, da ist eine Generation, natürlich immer Minderheiten, ist doch klar, ja. Eine Generation sozialisiert, die hat mittelfristige Auswirkungen. Da bin ich fest von überzeugt, auch wenn sie gerade nicht so präsent sind.
Vielen Dank, Uli, und vielen Dank, Sarah, für die Diskussion als erstes Mal auf dem Podium. Und jetzt, wie gesagt, gibt es doch nochmal die Möglichkeit, in etwa einer halben Stunde noch Fragen zu stellen und Diskussionsbeiträge zu machen. Ich sehe, es gehen einige Hände hinauf. Ich würde mich aber darum bemühen, dass nicht nur Männer reden. Vielleicht wollen auch Kolleginnen und Kollegen, Genossen und Genossinnen Fragen stellen. Ich werde jetzt einfach mal trotzdem mit der ersten Hand, die ich gesehen habe, anfangen und dann genau, schauen, wo wir weitermachen können.
Also ich finde es sehr entscheidend, dass man positives Bild zeichnet und gegen diese adventistischen Doomsday-Szenarien. Und ich finde es zum Beispiel schön, wenn man nicht vom Abbau redet, sondern vom Umbau und von öffentlichem Luxus. Und her mit dem guten Leben. Und ich finde es auch gut, wenn man sagt, dass hier es auch Hoffnung für Beschäftigung gibt im Umbau. Weil die Dinge, die entwickeln sich ja nicht von selbst. Und ich verstehe nicht, warum es noch keine Bewegung gibt, Fridays for Jobs. Weil ich meine, wie kann es sein, dass Leute für junge Menschen, für die Zukunft demonstrieren, aber niemand will die Busse fahren und die Züge und die ganzen Sachen entwickeln, die wir brauchen. Und ich finde, da wünsche ich mir von euch, wie man dann noch besser ein positives, schönes Bild zeichnen kann.
Vielen Dank. Ich würde sagen, wir schauen noch, dass wir zwei Fragen dazu nehmen. Gibt es vielleicht inzwischen von einer Zuhörerin eine Frage? Ja, dann bitte. Magst du vielleicht kurz herkommen, damit wir es gut verstehen?
Ups. Liegt da der Rucksack drauf? Dankeschön.
Genau, also erstmal Dankeschön. Ich kenne auf jeden Fall auch das Buch zu integralen Lebensweisen schon aus Ausschnitten aus der Klimabewegung. Ich kenne das Buch zu integralen Lebensweisen schon so aus der Klimapolitik und hätte so die Frage auch an Sie, inwiefern das die KPÖ vielleicht sozusagen aus dem Individualistischen ein bisschen mehr ins Gesellschaftliche implementieren wird und so auf globaler Ebene angehen könnte.
Vielen Dank. Und eine dritte Frage noch. Du hast schon gesagt, ganz am Anfang. Hans, wir wollen deine Geschichte an, bitte.
Dankeschön. Ich würde da gern ein bisschen was ergänzen oder meine Sicht schildern. Vielleicht manche Sachen ein bisschen zu konkretisieren auch, oder mit anschaulichen Beispielen zu veranschaulichen. Also ich finde eben diesen Begriff von der imperialen Lebensweise sehr interessant, spiegelt ein bisschen etwas wider, was ich mir auch schon oft überlegt habe, aber nicht unter dieser Begrifflichkeit konkret. Aus meiner Erfahrung ist das tatsächlich etwas, was sehr stark vorherrscht bei Leuten, die zumindest ein gewisses Wohlstandsniveau haben. Also mein persönlicher Hintergrund ist schon, dass ich jetzt eigentlich nicht besonders privilegiert war, im Verhältnis zu investieren in Österreich, aber halt schon eben eine gewisse Sicherheit hatte und mir dann auch nach und nach einfach an mehr Sicherheit erarbeiten konnte. Und ich habe wirklich gemerkt, je mehr ich mit Leuten dann in Kontakt gekommen bin, die einfach von vornherein schon einen gewissen Wohlstand hatten, dass für die halt wirklich vieles einfach extrem sehr selbstverständlich geworden ist in Wirklichkeit bei dieser Lebensweise. Und ich finde das auch insofern interessant, als zufällig eben im Vorjahr jetzt hier auch eine Buchvorstellung war hier auf dem Volksstimmefest, wo es um Degrowth Communism ging. Was da auch, finde ich, gut dazu passt, einfach, dass diese Vorstellung von was Wohlstand eigentlich bedeutet, verändert werden muss und man sich halt überlegen sollte, naja, was ist denn wirklich wichtig, was bedeutet Wohlstand wirklich und worauf kann man tatsächlich verzichten, ohne dass man deswegen ein asketisches Leben führen muss. Weil ich auch der Überzeugung bin, dass man das von Leuten in Wirklichkeit auch nicht allen Ernstes verlangen kann, wenn eigentlich die Ressourcen an sich ja da wären, dass alle in einem gewissen Wohlstand leben könnten und das einfach eine Verteilungsfrage ist. Also da kann man sich dann ja die Frage stellen, ob es wirklich notwendig ist, dass halt rund ums Jahr sämtliche Arten von Früchten und Beeren und was nicht, was alles im Supermarkt verfügbar sind, anstatt dass man halt einfach so schaut, okay, was ist saisonal möglich, und dass das aber auch nicht automatisch bedeuten muss, dass man das deswegen in kargen Verhältnissen lebt, so wie sich das manche Leute vorstellen, wenn sie an die Sowjetunion zurückdenken oder so. Und ich würde auch gerne noch einhaken zu diesem Thema von Optimismus, ja, irgendwie ist das Wort gerade entfallen. Optimismus, aber gegenüberstellen von Gegenüberstellung zu
Dystopien,
genau. Weil ich auch den Eindruck habe, dass das da ein bisschen eine kognitive Dissonanz bei manchen Menschen vorherrscht, die auf der einen Seite sagen, naja, es wird schon irgendwie gut gehen, es wird halt neue Technologien geben und man wird schon irgendwie durchkommen, und auf der anderen Seite aber gleichzeitig sagen, es ist doch sowieso schon alles vergebens und es ist schon zu spät und man kann eh nicht mehr wirklich was tun. Und das ist tatsächlich was, was ich auch in meinem eigenen Umfeld oft mitbekomme von manchen Menschen, die halt wirklich beide Positionen einnehmen, obwohl die ja in Wirklichkeit komplett einander widersprechen in Wirklichkeit. Und beides aber auch auf so eine unrealistische Art und Weise. Also einerseits dieser Optimismus, und da, das halte ich hier für sehr wichtig, dass das halt wirklich sehr gezielt vermittelt wird, dass ich mal sage, dass man auch denkt, ja, es ist natürlich kontraproduktiv, wenn man dystopisch denkt und sich denkt, okay, es ist eh schon wurscht, also kann ich eh nichts tun. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber dass man das halt auch akkurat halt zeigt, so, was ist denn noch möglich, inwieweit können gewisse Kipppunkte noch verhindert werden, was bedeutet das dann und was kann das Positive daran sein, oder wie kann eine Lebensweise sich positiv gestalten bis zu diesen Kipppunkten sozusagen, ohne jetzt da irgendwelche Hirngespinste sich zu überlegen. Also mein eigener Vater hat zum Beispiel gesagt, so, naja, wir Menschen werden ja sicher hitzeresistenter und ja, wir können ja irgendwann eh im All leben. Und es ist halt so, ja, irgendwas. Und wie gesagt, und gleichzeitig aber dieser Doomerism könnte dann tatsächlich dazu führen, dass Leute halt einfach aufgeben und gar nichts tun wollen und einfach nur schauen wollen, dass sie ihre kurze Lebenszeit noch möglichst angenehm verbringen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, da eine sehr nuancierte Herangehensweise zu finden. Ja.
Vielen Dank für die Frage. Wir machen noch einen Blick. Wir machen nur noch eine zweite Runde auf jeden Fall. Das geht sich auf jeden Fall noch aus. Die Sarah ist gleich wieder zurück, deswegen würde ich daher logischerweise erstmal dich bitten zu beantworten. Du hast, glaube ich, selber mitnotiert, sonst.
Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Drei Punkte möchte ich machen. Das eine ist mit den positiven Bildern. Wir machen ein Beispiel im Buch des Verzichtsbegriffes stark. Verzicht wird ja immer wieder gesagt, wir müssen dann, wenn wir umbauen, verzichten auf das Auto, auf das Fleisch, auf bestimmte Sachen. Und wir sagen, das ist eine Semantik, eine Ansprache der Herrschenden, die eben Angst erzeugen wollen. Und wir sagen, reden wir nicht über Verzicht, reden wir über Regeln. Wir brauchen Regeln gegen Billigfleisch, gegen tierethisch unmögliches Fleisch. Wir brauchen Regeln gegen Minipanzer in den Städten, also SUVs. Und dann kriegt es sofort eine andere Schlagseite. Das wäre sozusagen der Punkt mit den positiven Bildern. Das zweite, weil Koi Saito erwähnt wurde, also der Autor von Negros Kommunismus, der das Buch Impera Lebensweise ins Japanische übersetzt hat und sich auch in seinem jetzt Buch viel darauf bezieht. Ich möchte eine wichtige Differenz klar machen und dann möchte ich noch einen Gedanken zu Alternativen sagen. Kohei Saito bezieht sich zwar, das Buch ist ja in Japan 500.000 Mal verkauft, das war ein totaler Bestseller, er bezieht sich auf die Impera Lebensweise, aber im Grunde genommen ist das Modell von Saito die 99% gegen das 1%. Das erwähnt er ja auch öfters in dem Buch. Ja? Da gibt es die herrschenden 1%. Und das ist nicht das Argument der Infra-Lebensweise. Das Argument der Infra-Lebensweise ist, ja, es gibt die 1%, aber es gibt auch die Einschreibung in den Alltag. Es gibt auch das Attraktive, die Spannung zwischen Zerstörerischem und Attraktivem. Das ist eine Spannung. Und die müssen wir anerkennen. Und es reicht nicht zu sagen, die 1% sind schuld. Damit sollten wir anfangen, aber dann muss es weitergehen. Und nochmal zu dem Punkt mit den positiven Bildern. Wir schließen das Buch, die letzten 6 Seiten, mit einer etwas frechen Idee, die aber bisher in Diskussionen ganz gut ankommt. Wir wollen die Diskussion um Veränderung erweitern. Normalerweise denken wir in der Linken Veränderung, soziale Bewegung, der Staat soll das aufnehmen, über Parteien vorangetrieben werden, die Konsumentin, das ist jetzt bei uns nicht so stark, aber natürlich muss sich auch ein bisschen die Lebensweise verändern und auch progressive Branchen, progressive Unternehmen. Und wir sagen, das ist alles richtig, aber wir sollten einen Punkt noch aufnehmen und stark machen. Und das nennen wir im Buch die transformativen Zellen. Der Grundgedanke ist, dass wir genauer hinschauen sollten, was geschieht eigentlich in unseren Alltagsverhältnissen beruflich. Was mache ich im Wissenschaftsbetrieb oder Mona Singer, die da steht, was machen wir als Lehrerinnen, was machen wir in Gewerkschaften, was machen wir in Betrieben und wo haben wir Handlungsspielraum, den wir unterschätzen. Ja, ich kriege immer wieder mit bei ATTAC, bei den Sommerakademien, da gibt es dann Lehrerinnen, die total aktiv sind bei ATTAC. Und wenn man sie fragt, was macht ihr denn in der Schule, da kann man eh nichts machen. Die Schüler sind langweilig, ich bin gestresst, ich habe eh keine Zeit, ich habe keinen Handlungsspielraum. Ich hoffe, der Gedanke, also wir sollten, Zellen heißt, dass sich Menschen in den Institutionen zusammenschließen, weil sie mehr wollen, weil sie sozialökologischen Umbau, revolutionäre Realpolitik, wie wir das nennen wollen, auch in der Institution durchsetzen wollen. Und das versuchen wir als Anregung mitzugeben. Das müssen alle für sich selber denken, da wo sie tätig sind. Und bei den Gewerkschaften wird es, glaube ich, besonders deutlich. In den Gewerkschaften, die sind ja nicht homogen, sondern in den Gewerkschaften gibt es immer Gruppen, die wollen soziale und ökologische Fragen zusammenbringen und wollen nicht nur das klassische, wichtig genug, Gewerkschaftsgeschäft machen, sondern wollen eben auch mehr. Die wollen einen radikaleren Umbau der Gesellschaft. Und das versuchen wir mit dem Begriff der transformativen Zellen zu fassen.
Vielen Dank. Und die Sarah kommt gleich zurück und beantwortet die Frage, die sie explizit gestellt hat. Ich wollte noch eine Frage, die du gestellt hast und die ich spannend fand, auch nochmal aufgreifen. Wenn ich dich richtig verstanden hast, dass du auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie kann man eine positive Zukunft zeigen im Rahmen, der auch noch möglich ist, oder? Also mit dieser Dissonanz umgehen. Also wie zeichnen wir ein Bild vom Sozialismus, vom Kommunismus oder vom guten Leben, wie man es dann bezeichnen möchte, dass sozusagen das aber sozusagen auch in Kauf nimmt, was eben halt auch alles nicht mehr möglich ist und was ja durchaus eben auch attraktiv und schön und nett war, aber was vielleicht einfach so nicht mehr spielen wird.
Ja, habe ich vergessen. Also das Erste wäre an Sarah anknüpfend, die sagt, es sind die Nahverhältnisse. Ist das gute Leben, das ganz konkret organisiert wird. Das wird ja nicht individualistisch gemacht, sondern das sind Rahmenbedingungen. Ich kann in Wien besser leben als in Mexiko-Stadt oder in anderen Leben, weil es hier eine bessere öffentliche Infrastruktur gibt. Aber mein Punkt wäre, die Erfahrungen, viele Menschen, ne, die jetzt nicht politisch denken oder haben oder wollen die Erfahrung eines guten Lebens. Und das zu ermöglichen und das aber auch so zu besprechen, also ist doch absurd, dass in einer Stadt wie Wien die FPÖ so stark ist. Eine Stadt, die lebenswert ist, die gut funktioniert, wo es natürlich genug Probleme gibt, ja, aber wenn man das mal ein bisschen den Blick weitet, ist das eine gut funktionierende Stadt. Warum kann die FPÖ hier absagen? Und dann sagen viele, ja, weil das Positive einfach als selbstverständlich angenommen wird. Ja, die Stadt funktioniert halt. Und wie wird jetzt kommuniziert und wie wird es stark gemacht, dass es Veränderungen gibt, dass es Engagement gibt und dass es eben eine positive Lebensweise ist. Also wir sollten nicht unterschätzen, dass für viele Menschen eine konkrete positive Erfahrung, die aber danach aufgeladen wird, ich sag mal sozialistisch, ne, mit bestimmten Begrifflichkeiten auch fassbar wird.
Cool. Sarah, magst du noch die Frage beantworten, die sozusagen auch explizit an dich gestellt war, wenn ich das richtig wiedergebe, wie sozusagen die KPÖ sozusagen die nicht die imperiale Lebensweise, sondern die Verbindung sozusagen programmatisch implementieren will, glaube ich, war die Frage etwa.
Ich würde vorher noch kurz anschließend an dich was sagen, weil ich mir schon denke, also weil du diesen Erfahrungsaspekt so stark machst, wo wir uns sehr finden, weil das mache ich auch. Ich glaube halt, solange wir in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem leben, das die Grunderfahrung bereitstellt für jeden einzelnen Menschen, der sowieso auf unserem Planeten lebt, im Zweifelsfall aus der sozialen Gemeinschaft rauszufallen, wenn die finanzielle Einkommenslage nicht mehr passt oder wenn man ein Gebrechen bekommt, wenn man krank wird, wenn man einen Unfall hat und man aus dem sozialen Netz rausfällt, wie man das jetzt zum Beispiel bei Long-Covid-Patienten immer wieder beobachten kann, wie man das aber auch beobachten kann, wenn Familien in die Schulenfalle reinrutschen, weil ein Familienvater zum Beispiel stirbt oder sowas. Also solange diese Grunderfahrung oder diese Grundangst ihre reale Entsprechung in der Wirtschaftsweise hat, da ist, gibt es immer mehr Boden für rechte Parteien. Weil die, glaube ich, schon an dieses Grundgefühl sehr stark anknüpfen. Und dem werden wir, glaube ich, nur durch dieses System immer wieder der Alternative was gegenüberstellen können. Ja. Was war jetzt nochmal die zweite Frage?
Wenn ich es richtig wiedergebe, war die Frage sozusagen, wie die KPÖ sozusagen in ihrem Programm die Überwindung der imperialen Lebensweise.
Ja, das Individualistische.
Das Individualistische, ja.
Und das Gemeinschaftliche.
Ja.
Danke.
Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Bitte korrigiere mich, falls ich es nicht richtig oder was meine Antwort jetzt gar nicht passt. Aber ich würde das schon darin sehen, dass wir uns auch als Partei organisieren. Also für mich hat das auch einen sehr organisierenden Aspekt. Das ist die eine Sache, welche Forderungen wir in den Mittelpunkt stellen. Und es sind natürlich diese Forderungen drinnen nach alternativen Angeboten, nach technischen Lösungen für das Klimaproblem. Die Art und Weise, wie wir versuchen, uns als Partei zu organisieren, bietet dem Kollektiv die kollektive Antwort drauf. Das ist jetzt aber keine Frage, wie es im Wahlprogramm dann drinnen steht, sondern das ist eine Frage von der konkreten Praxis. Trifft es?
Vielen Dank, ich hoffe, das war einigermaßen zufriedenstellend. So, jetzt nochmal Fragen. Ich sehe also da hinten die Frage, die schon vorher angezeigt war. Dann habe ich hier noch zwei Wortmeldungen. Ich würde aber noch einmal fragen, ob es noch eine Zuhörerin gibt, die eine Frage stellen will. Dann sind das jetzt die drei Fragen für die letzte Runde, nehme ich an. Dann darf ich dich bitten, nach vorne, also euch beide bitten, nach vorne zu kommen, und dann nehme ich dich vielleicht mal in der Zwischenzeit dran.
Ich habe den Namen Piketty kurz einmal gehört und der war vor 6 Jahren in Wien von der Arbeiterkammer eingeladen und er hat dort das Buch vorgestellt und es ist glaube ich darum gegangen, dass die Zinsrate am Kapitalmarkt höher ist als das Wirtschaftswachstum. Das heißt, alles was wir erwirtschaften, fließt quasi zu den Geldgebern plus die Basis, die die Leute schon früher erwirtschaftet haben, ebenfalls. Also die Leute werden ärmer. Und er hat dann eben auch Dystopie gezeichnet, dass wir Verhältnisse haben werden wie früher, als es Barone gegeben hat, weil die so reich sind. Also praktisch die Demokratie wird ausgehöhlt, weil sie, so wie man in Amerika sieht mit den Superbags, weil halt einfach Geldgeber Einfluss auf Wahlen nehmen und genau. Und jetzt sind 6 Jahre vergangen und ich sehe aber keine Änderung. Also wie reagieren wir auf den Finanzkapitalismus? Eigentlich gar nicht bis jetzt. Ja.
Vielen Dank, dann nehme ich mal die Blick zuerst mal und dann.
Ich habe eine Doppelfrage an den Mann. So einfach besser?
Ja.
Okay. Das wäre eine Doppelfrage. Sie haben gesagt, es geht darum, die Machtfrage zu stellen. Ich wollte fragen, wer diese Machtfrage stellen soll. Wer diese Frage nach dem Land, ist die Staatsmacht gemeint, wer das in Frage stellen soll. Und ich habe nicht ganz verstanden, ich habe so ein paar Punkte herausgehört, dass die eigentlich von der Klimakrise am stärksten betroffen sind, eigentlich die sind, die es gar nicht so sehr verursachen. Also die sich sowieso keine SUVs leisten können, die sich sowieso kein Steak leisten können. Wie hängt der Begriff der imperialen Lebensweise damit zusammen, wer diese Machtfrage stellen soll? Ist das quasi ein soziologischer Begriff oder ist das eine Frage, quasi wie diese Personen in der Weltwirtschaft irgendwie einzuordnen sind? Das habe ich später gehört, dass es so eine Art Spannung gibt, also dass das gar nicht ganz klar ist, ob die Teile imperialen Lebensweise sind oder nicht, die Machtfrage stellen sollen. Und deswegen wollte ich fragen, wie hängt das mit der Politik zusammen, über die Politik diese Spannung zu adressieren? Und die zweite Frage wäre, Sie haben ein paar Vorschläge gemacht, stärkere Reglementierung von Lieferketten, einige Verbote bzw. eigentlich eher Regeln. Und deswegen wollte ich fragen, wie kann man sich politisch vorstellen, dass diese Forderungen nicht, oder Sie haben auch gesagt, eine Vertiefung von öffentlichen Gütern, was Sie gesagt, Bildungssystem, Verkehrswesen etc. Inwiefern ist das nicht einfach nur eine Vertiefung des Staates, sondern hat die Möglichkeit, tatsächlich über unser System hinauszugehen.
Dankeschön. Jetzt sehr dringendes können wir kaufen.
Okay. Ich will nur, dass nach dem Limit noch was anderes kommt, also das ist die Transformation und der neue Bericht von Gerbert Rohm gibt ja einige Vorschläge und setzt das BIP als eher nicht sachdienlich aus, sondern diesen Wohlbefindensindex. Und meine Frage ist jetzt, einerseits, glaubt ihr, dass das realistisch ist, was hier mit dem Guide-Leaf gewünscht wird? Und wenn ja, wie kann es durchgeführt werden?
Wenn du schaffst, die Frage kurz und prägnant zu stellen, dann ja. Darfst du noch eine stellen, bitte.
Okay.
Dankeschön. Also bei mir, in meiner Frage geht es um die Systemalternative oder um die Systemfrage, weil ich nehme an, dass wir uns mehr oder weniger einig sind, dass wir auf einen möglicherweise dritten Weltkrieg zuschlittern,
in dem die imperialen Verhältnisse neu verhandelt werden und die Frage nach der Ökologie eigentlich komplett unter den Tisch fällt. Wie kann man diesem Problem am besten begegnen? Das ist eine offene Frage an alle Teilnehmer.
Dankeschön. Ja, dann magst du anfangen, Sarah oder du, Uli?
Als Gastgeberin mehr oder weniger. Ja, vielen Dank dafür zu Peter. Die Frage des Club of Rome, wir behandeln das im Buch. Und für uns ist der Club of Rome, also die machen gute, das heißt dieser Earth for All, also Erde für alle, ist der Bericht vor, glaube ich, 2 Jahren erschienen, mit 7 Wänden, also die schlagen 7 Wänden vor und die alle auf der Ebene der Substanz Sinn machen, ne? Ernährung, Bildungssystem, dann wie messen wir Wohlstand. Allerdings haben wir eine kleine Spitze, wir haben es in der Fußnote versteckt, der Club of Rome ist, wie die Eliten sich die Welt vorstellen. Da kommen keine Kämpfe vor, da kommen keine Widersprüche vor. Das sind die, ich sag mal, die grünen, liberalen Eliten. Und das ist wichtig, dass es hier, ich glaube, Elitendissens ist ganz wichtig. Der historische New Deal wäre nicht gekommen unter Roosevelt, wenn es nicht einen Elitendissens zwischen Industriekapital und Finanzkapital in den USA gegeben hätte. Das waren ja nicht nur die Gewerkschaften oder Roosevelt. Und ich halte das für wichtig, dass es diese Dissens gibt. Aber wenn ich den Club of Rome lese, bin ich immer zerrissen, weil das ist, wie sich liberale, grüne Eliten die Welt vorstellen. Und da kommen auch Ungleichheitsfragen vor, aber immer sozusagen von oben gedacht. Ja? Und ihre Position wird nicht in Frage gestellt. Das ist ja das Grundargument, was wir am Anfang haben. Der zweite Punkt zur imperialen Lebensweise. Ich versuche jetzt kurz zu sein, wir kommen zum Ende. Es ist ein, ich hoffe, ich bin jetzt nicht so zu, es ist ein Strukturbegriff, es ist ein Begriff zu verstehen, unter welchen Verhältnissen wir leben. Und alle hier leben in der imperialen Lebensweise. Und das meinen wir gar nicht moralisch, sondern wir müssen die imperiale Lebensweise leben. Weil wir in einem Land leben, das eben imperial organisiert ist. Auch wenn wir den in den BIM nehmen, ist das Stahl in der Straßenbahn ist natürlich irgendwie zu scheiß Bedingungen produziert worden. Und trotzdem ist gut, dass es hier eine BIM gibt. Und unser zentraler Punkt ist, ich habe es vorhin in der ersten Antwort gesagt, die imperiale Lebensweise ist basiert auf Ausbeutung, aber sie ermöglicht hier auch ein Leben. Und mit diesem Widerspruch umzugehen, und das Leben soll nicht zynisch sein, sondern auch wenn wir Prozesse haben zu einem solidarischen und besseren Leben, wird es weiterhin Momente auch von imperialer Lebensweise geben. Und das ist ein Horizont, das ist ein Prozess, den wir angehen müssen. Und es soll uns nicht entmächtigen. Manche sagen jetzt beim neuen Buch, ich bin frustriert vor dem letzten Kapitel. Wir wollen gar nicht frustrieren, wir wollen zur Klärung beitragen, um dann handlungsfähig zu werden. Das macht uns ja als, ich sag mal, auch sozial engagierte Wissenschaftler aus. Wir wollen ja hier keine Meriten verdienen im Wissenschaftsbetrieb, sondern wir wollen ja in gesellschaftlichen Diskussionen intervenieren.
So. Was stellt das zu welchen politischen Problemen führt das für die Leute, die Nachfrage stellen sollen?
Ja, da komme ich gerade zu. Ja, danke, genau. Das war ja eine Riesenfrage noch. Ganz kurz zu Finanzmärkten oder Finanzkapitalismus, da haben wir erstmal keine Antwort. Ja, ich denke, dass diese Größe müsste politisch angegangen werden. Also die Frage von Vermögenssteuer, die Frage, jetzt vielleicht überleiten zur Machtfrage. In Berlin ist das Kapital, das Wohnkapital von Vonovia und Deutsche Wohnen in Frage gestellt worden über eine sehr gut organisierte soziale Bewegung, die sich sehr clever mit sehr vielen Widersprüchen, mit sehr viel Aufwand organisiert hat und dann von der Politik nach dem Referendum im September 21 aufgelaufen wurde. Also die ist sozusagen an den Rand gekippt worden. Aber das wäre für mich ein Modell von Machtfrage. Oder was ja auch Sarah immer wieder sagt, das ist eine Organisierungsfrage. Dass Menschen in einem zentralen Problem des privaten Wohnraums, des zu teuren Wohnraums in Berlin sich organisieren, sehr vielfältig und sagen, wir stellen die Machtfrage über ein Referendum. Das wäre ein Instrument. Ein zweites wäre eine Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer ist eine Machtfrage. Die wird ja gerade, Babler wird ja vorgeführt, oder ihr wahrscheinlich, das wird ja vorgeführt, weil es so viele Interessen gibt gegen eine Vermögenssteuer, weil da sofort eine Machtfrage gestellt wird. Und wir könnten dann anfangen, wenn wir sagen würden, der Flughafen Wien muss dringend verkleinert werden. Aus ökologischer Sicht, er muss dringend verkleinert werden, ist völlig klar. Ja? Privat, wir fangen mit Privatflügen an, die darf es nicht mehr geben und auch andere Flüge darf es nicht mehr geben. Dann stellen wir eine Machtfrage. Lobautunnel ist eine Machtfrage. Das wäre sozusagen meine konkretere Antwort. Also wir dürfen nicht in die Falle gehen, die Machtfrage ist immer das große Ganze. Greifen wir das große Ganze an, sondern die Machtfrage wird in diesen Auseinandersetzungen gestellt. Und der zweite Teil der Frage war, ist es dann der Staat? Und ich würde sagen, nein. Es ist mal der Staat, Vermögenssteuer, es ist mal Gesellschaft, wenn es um Vergesellschaftung geht, wenn es um deutsche Wohn- und Co-Enteignung geht und anderes. Vielleicht noch ein letzter Punkt bei den Akteuren. Klar sind Parteien wichtig, aber ich würde sagen, ich habe es vorhin angedeutet, die Gewerkschaften spielen eine zentrale Rolle. Die Gewerkschaften sind immer noch ein Machtfaktor in dieser Gesellschaft und es gibt ja genug Prozesse in der AK unter den Gewerkschaften, das wieder ein bisschen zu radikalisieren. Und das wäre aus meiner Sicht eine Grundlage in einem System wie Österreich, dass hier wieder sich was öffnet, dass es Teile der Gewerkschaften gibt, die auch viel deutlicher die Machtfragen stellen, über die Verteilungsfragen hinaus, die ja wichtig genug sind. Genau. Vielen Dank und wer, wie gesagt, nachlesen will, da hinten kann man sich gerne mal das Buch anschauen, bei Stefan liegt es.
Vielen Dank, Uli, und abschließend sozusagen, weil ich gar nicht auf welche Fragen du eingehen willst, aber ich bin mir sicher, dass deine Antwort auf die Frage eher die Machtfrage stellen soll.
Ich hätte eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen zu Uli jetzt, aber die Frage greife ich schon noch auf, wer die Machtfrage stellen soll. Also, ihr alle, indem ihr euch organisiert, ich glaube, die KPÖ ist natürlich aus meiner Sicht ein sehr gutes Angebot dafür. Gerade auf Volksschulfest sieht man aber auch mehrere Angebote dafür. Ich glaube, was halt eine große Schwierigkeit ist oder was ich merke, was wir auch in der KPÖ immer wieder diskutieren müssen oder auch in den lokalen Kämpfen, die wir führen in Salzburg, immer wieder diskutieren müssen, ist die Frage, wie man sich halt nicht nur klein und unnütz fühlt gegenüber den großen Fragen, die hier aufkommen. Ich glaube, das ist halt einer der großen Widersprüche, in denen wir arbeiten müssen als Linke. Die globalen, internationalen, kommunistischen Kräfte, die dem globalen Finanzmarkt etwas entgegenstellen, auf internationaler Ebene, die müssen wir aufbauen, die müssen wir weiter vernetzen. Das ist eine Aufgabe unserer Generation, glaube ich, da wieder größer zu denken. Das wird nicht ohne die lokale Ebene gehen. Vielleicht mache ich da einfach einen Punkt, auch weil ich schon müde bin und weil ich merke, dass das Zeit kleiner wird, gefühlt und es immer... Aber es war eine schöne Diskussion. Danke.
Vielen Dank.